Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Kanban Coaching Podcast. Carsten, was haben wir uns heute vorgenommen?
Teams und Services ist heute unser Thema und auch von mir ein guten Morgen, moin. Ja, ihr merkt schon, es ist noch relativ früh in der Zeit, wo wir heute aufnehmen, wann auch immer ihr das hört. aber ja, es geht um Teams.
Also nicht Microsoft Teams, sondern was ist eigentlich ein Team, ein agiles Team, wie auch immer, ne?
Und es geht um Services. Was sind eigentlich die Kanban-Services? Und
genau, was ist überhaupt ein Service?
Oder das?
Ist das das, wo ich nett zu den Kunden bin? Ist das was ganz anderes?
Ich dachte immer, das wäre dann Dienstleistung, aber egal. Scherz beiseite. Ich glaube, tatsächlich kann man das nochmal definieren, weil in Kanban relativ viel ja von Services gesprochen wird. Und wenn wir auf die letzten beiden Folgen zurückschauen, wo wir über das Kanban-Maturity-Modell gesprochen haben, und da ist auch dieses Schlagwort Services relativ häufig gekommen. Was bedeutet das eigentlich? Kanban selber, mit einer Kanban-Einführung spricht man immer schon von Services. Ja, was bedeutet das an der Stelle? Worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich so über diese Services spreche? Ja, und welche Auswirkungen hat das auf Teams und welche Teams sind tatsächlich eigentlich gemeint? Und wir haben es ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angespoilt. Es sind nicht immer die organisatorischen Teams, die da gemeint werden. Und gerade wenn wir über eine Erhöhung der Reifegrade sprechen, sind es erst recht nicht mehr die aufbauorganisatorischen Teams.
Ja, ich glaube, wenn man so an Scrum denkt, ist das manchmal etwas einfacher, ne? Zumindest wenn man mit Scrum sich schon ein bisschen auskennt. Ein Scrum-Team beinhaltet dann, so früher wurde das, glaube ich, das Entwicklungsteam und ein Product Owner und Scrum Master gedacht, dann beim Scrum-Team, dass alle dazugehören. Und das war relativ gut erklärt, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man schon ein bisschen sich mit Scrum auskennt, hatte man, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, ne? Da kann man vielleicht in unterschiedlichen Reifegraden doch mal sagen, wenn man cross-funktional arbeiten möchte, müssen dann auch Leute von der Fachseite dabei sein, ja oder nein. Nein, solche Diskussionen gab es dann vielleicht mal, ne? Aber ich glaube, sonst ist das relativ gut verstanden gewesen.
Ja, und es definiert der Scrum Guide auch sehr eindeutig, wer zu diesem Team gehört und wer nicht im Scrum.
Genau, und das ist natürlich das Interessante bei Kanban, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass man crossfunktionale Teams hat. Man kann auch Spezialistenteams haben. Allerdings, genau wie Carsten gesagt hat, gibt es einen Unterschied zwischen dieser Aufbauorganisation, wo man aufs Organigramm guckt und sagt, das ist der Chef von Team XY, und damit ist dann nicht zwingend, ist es nicht zwingend ein Team im Kanban-Sinne, ne? Die Leute, die man dann da hat. Denn ich finde immer, es ist so ein bisschen, ne, organisatorische Teams kann man mit Kanban auch bedienen. Aber letzten Endes ist manchmal bei Team auch gemeint, dass sie gemeinsam an irgendwas arbeiten oder gemeinsam für bestimmte Dinge verantwortlich sind, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Definition, wenn wir über Kanban-Team sprechen. Das ist das gemeinsame Arbeiten an einem Service, an einer Dienstleistung. Die Dienstleistung und Service kann hier im Zweifelsfall sogar das Gleiche sein. Und das ist eben nicht die ausschließliche Fokussierung auf das, was in der Aufbauorganisation passiert oder passiert ist, als da irgendwelche aufbauorganisatorischen Einheiten zusammengestellt wurden, sondern hier geht's tiefer, hier geht's viel breiter in die Organisation rein.
Genau, warum ist das so wichtig, werden sich jetzt vielleicht einige Leute denken, ne? Warum reiten wir da jetzt so drauf rum? Aber Carsten hat das vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert, wenn man auf das Kanban Maturity Model guckt, da gibt es dann teilweise den Schritt, dass man erstmal Swimlanes macht für die einzelnen Personen und quasi so dass die persönliche Arbeitslast visualisiert, was ein super Schritt ist. Das zeigt sich aber auch ganz oft, dass es wirklich sehr klar ist, der eine macht das, der nächste macht das, der nächste macht das, und es gibt überhaupt keine Überschneidung, ne? Und das kann funktionieren, aber jeder kennt das, glaube ich, aus wer in der IT arbeitet, zumindest hat das bestimmt schon mal gehört, diesen Busfaktor. Und einige sagen, Busfaktor ist doch schrecklich, wir nennen das bei uns den Lottofaktor, habe ich schon gehört. Ne? Mhm. Also was passiert, wenn derjenige morgen im Lotto gewinnt und sagt, war schön mit euch, tschüss. Ne? Wer macht dann die Sachen? Wer hat die Kenntnisse und so weiter? Deswegen haben viele Unternehmen zu Recht auch die Strategie, dass es irgendwie Überschneidung geben muss, dass andere Leute die Jobs auch zumindest zu einem gewissen Grad mitmachen können, ne? Damit einfach das Wissen verteilt ist. Total logisch. Und deswegen ist an vielen Stellen, nicht unbedingt an allen, aber an vielen Stellen ist vielleicht gar nicht sinnvoll, dass Wissen bei einzelnen Leuten liegt und es keine Überschneidung gibt, ne?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dieses interne Spezialistentum. Manchmal wird aus diesem internen Spezialistentum dann auch ein internes Heldentum, weil es nur immer diesen einen Helden gibt, der vielleicht diese knifflige Aufgabe lösen kann, wenn wir über Support-Sachen denken oder spezielle administrative Punkte oder aber auch, wenn wir außerhalb der IT denken, da irgendwie wirklich sich mit bestimmten Rechtsfragen auskennt oder sonst irgendwas. Manchmal kann Heldentum okay sein, wenn es wirklich nur als Spezialistentum definiert ist. Und wenn der Held nicht der Retter ist, also dieser Spezialist nicht der Retter des Teams ist. Oftmals ist das aber ein sehr, sehr schmaler Grat, der da gegangen wird. Oftmals sind diese Spezialisten plötzlich Helden und dann wird es echt problematisch fürs Gesamtteam, also auch fürs Gefüge innerhalb des Teams.
Genau, nochmal vielleicht kurz erklärt, je mehr Extrawürste sich Einzelne braten dürfen, so nenne ich es jetzt mal, desto schwieriger ist es dann so ein gesamtheitliches Gefüge zu erzeugen, in dem Sinne, dass alle irgendwie zusammenarbeiten, ne? Weil dann so, wenn der eine eine Extrawurst hat, dann steht der andere da und denkt, wieso kriege ich eigentlich keine Wurst, so ungefähr. Und dann geht's los. Dann ist man so mit Pech in diesem Ellenbogen-Business eher drin, als dass man so gesamtheitlich, wie können wir als Abteilung gut funktionieren oder wie können wir hier als IT gut funktionieren oder wie auch immer, ne? Also dann ist der Gedanke nicht unbedingt da drin, deswegen ist gefährlich. Aber vielleicht nochmal, um die Kurve zu kriegen, warum ist das so interessant jetzt mit diesem Teambegriff? Ich glaube, das gilt sowohl für Berater als auch für Agile oder Kanban-Coaches in dem Fall. Das braucht dann sehr unterschiedliche Dinge, ne? Manchmal, wenn ich sage, wir fangen mal mit einem Team an, dann denken die Leute in der Organisation, ach so, dann weiß ich. Und dann kriege ich so ein Aufbauorganisationsteam. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Setup, ne? Ich meinte dann vielleicht in dem Moment, ich will eigentlich so ein Team, die sind gemeinschaftlich für einen Satz von Services zum Beispiel verantwortlich. Und der andere, der mir gegenüber sitzt, denkt, ach so, ja, ich gucke mal hier ins Organigramm und suche mir da mal so ein Cluster von Leuten aus. Und es bedeutet dann halt einfach eine andere Art von Kanban-Board. Und da muss man halt am Anfang sehr viele Fragen stellen, um rauszufinden, wie arbeiten die Leute eigentlich, ne?
Ja, und da sind wir tatsächlich diese viel beschriebene Silohaftigkeit, in der gearbeitet wird, wenn ich sage, ne, so dieses Verständnis, ja, ich spreche mal mit dem Team, ja, dann ist es immer irgendwie ein Team, was eine organisatorische Einheit eigentlich darstellt und eben keine inhaltliche Zusammenarbeit darstellt, also inhaltlich an einem Service, an einer bestimmten Dienstleistung. Und wenn man dann sagt, nee, ich möchte aber mit allen sprechen, die für den Service XY zuständig sind. Also wie wird, ich nehme mal ein altes Beispiel, das hatten wir schon mehrfach hier im Podcast, wie werden Einstellungen bei euch dargestellt? Ne? Also vom Anfang bis zum Ende. Das ist ja eigentlich der Service. Also von Unterschrift desjenigen, der eingestellt wird, bis er dann wirklich zum ersten Arbeitstag kommen kann. Das ist ja im Zweifelsfall ein Service. Und wer ist da eigentlich dabei? Und wenn man sich diese Frage beantwortet, wer ist da eigentlich dabei, um das sicherzustellen, dass dieser Service dargestellt werden kann, dann sprechen wir über genau dieses Team, was für diesen Service zuständig ist. Und das sind?
Ja, ich glaube, das sehe ich sogar noch ein bisschen anders, okay. Weil man dann meistens weder über ein Team noch über ein Team spricht sozusagen. Genau. Also weder ein aufbauorganisatorisches Team noch über so ein Team, was man sonst kennt, die dann normalerweise zusammenarbeiten. Sondern ich glaube, dann ist man ganz oft schon in Flight Levels zu denken, auf dem Level 2 unterwegs, in der koordinativen Ebene. Weil dann doch mehrere aufbauorganisatorische Teams zusammenarbeiten müssen und ganz oft sogar abteilungsübergreifend, ne? weil ja ganz oft Teile dieser Geschichten in der IT liegen. Wenn man jemanden einstellt, kommt dann ja meistens noch, die brauchen Berechtigungen, die brauchen Rechner und so, dass dann, wenn man das richtig spielt, solche Sachen vielleicht auch mit an den Einstellungsprozess geknüpft sind. Ne? Und je nach Reifegrad bildet man dann erstmal nur den HR-Teil des Prozesses ab und optimiert dort erstmal. Und irgendwann, wenn man dann eine Reifestufe weiter ist, braucht es dann aufbauorganisatorisches mindestens ein zweites Team, wenn nicht sogar mehrere, aus einer anderen Abteilung, um genau wie du sagst, den gesamten Service, ne? Von da ist ein interessanter Kandidat bis hin zu, der läuft hier durch die Tür, alles abgebildet ist. Ne?
Ja, also hier ist tatsächlich die Frage, wie ist hier der Workflow dieses Gesamtbereiches? Ne? Und den kann ich aufteilen in verschiedene Subtypen oder Subbereiche, gar keine Frage. Wenn ich zurück zum Eingang gehe und sage, okay, ich habe hier aufbauorganisatorische Teams, die arbeiten in ihrem Silo weiterhin und ich definiere aber wenigstens vernünftige Übergabestellen innerhalb der Kanban-Boards. Dann ist das schon mal viel geholfen, weil dann weiß ich, da findet Kommunikation auch zwischen diesen aufbauorganisatorischen Einheiten statt. Wenn ich aber im groß denke, ne, also wirklich komplett ganzheitlich, da ist das Thema Flight Levels sicherlich ein gutes Beispiel dafür, das zu tun und auch eins, was man aus meiner Sicht anstreben sollte, an vielen, vielen Ecken, dann kann man das schon in einem Workflow sehen und plötzlich sehen auch alle Beteiligten viel stärker, was es eigentlich zu tun, wann kommt Arbeit, wie kann die gemeinsam koordiniert werden und so weiter. Dann habe ich eine andere Zusammenarbeit. Das ist schon ein Team, was an diesem Service arbeitet. Und ja, das hat überhaupt nichts mit Aufbauorganisation zu tun. Da spielen viele Hierarchiestufen eine Rolle. Da wollen wahrscheinlich auch viele andere Leute noch mitreden oder sonst irgendwas. Gibt viele Abhängigkeiten. Das macht das ganze Thema verhältnismäßig komplex. Aber wenn man es einmal durchschritten hat, dann merkt man hinterher sicherlich auch den Vorteil, Services so aufzubauen, nämlich ganz einheitlich aufzubauen und da dann auch viel besser Flow steuern zu können. Also Beispiel, die Leute, die für die Aufbereitung von Hardware zuständig sind im Einstellungsprozess, die sehen halt schon relativ frühzeitig, wie viel Hardware denn wirklich gebraucht wird, ne? Weil sie es am Anfang des Workflows schon erkennen können, oh, da kommen x Karten auf uns zu. Das bekommen sie sonst vielleicht nicht so mit, sondern erst dann, wenn die vorhergehenden Stellen innerhalb dieses Prozesses schon ihre Arbeit geleistet haben und auf einmal rollt da so eine Lawine oder so eine Welle an mit, wir brauchen innerhalb von 5 Tagen 40 Laptops ausgerollt oder was auch immer.
Jetzt könnt ihr wahrscheinlich an dem, was Carsten erzählt hat, schon so ein bisschen ablesen, wie weit eure eigene Organisation ist. Ne? Wenn man dann jetzt zuhört und sagt, da sind wir so weit weg von, dann seht ihr, wie viel Potenzial da gegebenenfalls wäre. Und einige Leute erkennen sich vielleicht schon wieder, bei einigen Konzernen wird das sehr stark durchreguliert. Da kennen die einen oder anderen das vielleicht. Ne? Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal so ein bisschen über so eine Wertstromanalyse nachgedacht, wobei ich den Eindruck habe, dass ganz oft im klassischen Wertströme eher so für Produkte genommen werden, ne? Wie stellen wir die her so ungefähr? Und da sind wir dann jetzt noch mal so ein bisschen beim Servicebegriff, denn ich glaube, jedes Unternehmen hat diverse Dienstleistungen, die innerhalb ihres Unternehmens erbracht werden müssen. Und da ist jetzt nicht Pakete annehmen oder die Scheiben wischen mit gemeint, sondern genau wie Carsten beschrieben hat, da ist der HR-Prozess irgendwie mir sehr schön, weil es eigentlich grundsätzlich durch diverse Abteilungen geht und da eine wichtige Dienstleistung für das Unternehmen erbracht wird, ne? Einfach neue Mitarbeiter zu bekommen. Und auch das Offboarding ist ja das Gleiche quasi in rückwärts, auch wenn Leute das Unternehmen verlassen, dass die Hardware wieder an Land kommt, dass alle möglichen Laufzettel unterschrieben werden, dass die Berechtigungen in der IT wieder entzogen werden. Da hängen sehr viele Dinge mit dran, ne? Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Und da gibt es aber bestimmt in jedem Unternehmen, und wenn ihr selber an euer eigenes Unternehmen denkt, wo ihr arbeitet oder was euch vielleicht gehört, da werden euch viele Dinge einfallen, ne? Und manchmal kann es auch im Kleinen sein, je nach Reifegrad fängt man vielleicht damit an, dass in einem IT-Team einfach unterschiedliche Applikationen betreut werden, ne? Und das ist wahrscheinlich die Betreuung einer jeden Applikation ein einzelner Service. So dass also quasi in einem aufbauorganisatorischen Team in IT, nehmen wir mal an, fiktive 6 Leute, dann 6 bis 8 verschiedene Services liegen, ganz oft wesentlich mehr, ne? Das hat vielleicht auch jeder, der die IT-Abteilung so ein bisschen kennt, schon mal mitbekommen, dass teilweise Teams für sehr, sehr viele alte Produkte, teilweise selbst programmiert, teilweise eingekauft, zuständig sind, die zu erhalten, die Server wieder hinzustellen, gegebenenfalls neue Features zu entwickeln. Also ich brauche den Button nicht oben rechts, sondern unten links. Und da wird es dann interessant, ne, finde ich. Da kann man dann nämlich sehr viel machen über Kanban, über Kapazitäten und so weiter.
Ich würde an der Stelle gerne abbiegen, weil wir ja beim Kanban auch immer so weit sind, zu sagen, eigentlich wollen wir ja eine Optimierung auch anstreben, also oder zumindest evolutionäres Wachstum innerhalb einer Optimierung von Prozessen. Hier sind's die, ist es die Optimierung von Services.
Das ist diese Kaizen-Mentalität, ne? Der
genau.
kontinuierlichen Verbesserung, die eigentlich bei Kanban eingebaut sein sollte. Ne?
Genau. Und was ja viele machen, oder was viele weiß ich jetzt gar nicht, aber was glaube ich für alle relativ klar ist, dass sie sich auf aufbauorganisatorischer Ebene im Team zusammensetzen und da vielleicht auch mal Retros machen. Machen bestimmt nicht alle, jede Wette, und immer noch viel zu wenig. Viel zu wenige aufbauorganisatorische Teams. Aber jetzt kommt ein anderer Gedanke ins Spiel. Müssten das nicht die Beteiligten, die in diesem Service arbeiten, auch tun? Das heißt also Retros für diese Services durchführen, um daraus besser zu werden.
Ich habe beide schon gesehen, auch Teams, die schon reif genug waren, also jetzt Service-Teams, ich will diesen Begriff mal ein bisschen prägen, also all die Menschen, die für einen Service verantwortlich sind, dass auch auf der Ebene, auf koordinativer Ebene sozusagen Retros gemacht werden. Ich habe aber auch schon das Gegenteil gesehen, dass die Leute das nicht verstanden haben, wie wichtig das ist. Ne? Und das habe ich auch auf Teamebene gesehen, mehrfach, die Zeit haben wir einfach nicht, ne? Wobei den Leuten, glaube ich, nicht klar ist, stellt euch mal vor, wir lassen alles so, wie es ist. Wie viel Zeit kostet uns das denn? Wie viel geht denn da verloren, weil wir nichts optimiert haben? Ne? Das ist eigentlich schade. Es ist ein Riesenpotenzial da drin.
Und genau das ist das Thema, deswegen spreche ich es an. Auf aufbauorganisatorischer Ebene gut zusammenarbeiten können, ist total wichtig. Ich glaube, wird jeder unterschreiben. Ne? Also
dass man mit seinen Kollegen,
vernünftig zusammenarbeitet, ist, glaube ich, für die meisten von uns sehr wichtig, die, zumindest diejenigen, die diesen Podcast hören. Und auch noch ein paar mehr. Aber es wäre doch auch viel wichtiger für diejenigen, die an einem Service arbeiten, sich mal auszutauschen und zu sagen, was können wir eigentlich besser machen?
Das ist ja der Klassiker bei noch nicht so reifen Organisationen, dass dann das eine Team sagt, das andere Team ist immer so langsam, ne? Und deswegen läuft das alles nicht. Das
hat bestimmt jeder auch schon. Die sind schuld. Nein, die anderen. Nein, ihr seid schuld.
Ganz genau, ne? No? So ein bisschen, ich nenne das immer so schwarzer Peter-Geschiebe, ne? Entweder sind es die gewesen oder die kriegen den schwarzen Peter. Und darum geht es eigentlich gar nicht, sondern mal versuchen, einen Blick dafür zu bekommen, wie arbeiten die eigentlich? Woran liegt das, dass unser subjektiver Eindruck ist, die sind so langsam? Meistens hängt es damit zu tun, dass die auch so viel auf dem Schreibtisch haben, dass man auch priorisieren muss. Und dann da manchmal entsteht auch einfach Chaos durch diese ganze Menge. Ne? Aber genau da muss man halt hin, sich absprechen und irgendwie den Workflow ganzheitlicher betrachten. Ne?
Genau. Und jetzt bringe ich eine Rolle ins Spiel. Wir hatten im Vorgespräch da kurz drüber gesprochen. Aber der Service Delivery Manager oder aber auch der Flow Manager, also diese Rollen, die hier über Kanban auch mit definiert werden. Es sollte seine, / ihre, Idee sein, ja den Flow dieses Services zu optimieren.
Also nochmal, der Flow Manager ist genau dafür zuständig, was Carsten jetzt gerade sagt, auf den Flow zu gucken und dass auf Prozessebene alles gut läuft. Und der Request Manager sollte ein Anliegen haben, sowohl zu priorisieren als auch mit den Stakeholdern dieses Services zu reden und rauszufinden, ne, was läuft nicht.
Genau, und genau die beiden sind hier eigentlich aus meiner Sicht der Schlüssel, um Prozesse zu verbessern. In der Zusammenarbeit mit denjenigen natürlich, die an dem Prozess oder die im Prozess arbeiten. Nicht die am Prozess arbeiten, sondern die im Prozess arbeiten, zu überlegen, wo kann es gegebenenfalls besser werden. Wenn ich irgendwelche Blocker regelmäßig habe, wenn ich an irgendwelchen Stellen regelmäßige Wartezeiten habe, die so nicht gedacht sind, dann sind das Indikatoren dafür, dass Services nicht so laufen, wie sie vermutlich gedacht sind. Und dann gehe ich in die Retrospektive für den Service und schaue, was kann da eigentlich besser sein. Manchmal sind es Teamregeln, die falsch sind. Und wenn ich hier von Team spreche, spreche ich hier von den Leuten, die an diesem Service arbeiten. Ja? Also das Service-Team, wie Ina es gerade so schön gesagt hat. Und das kann ich dann verbessern. Und durch vielleicht bessere Durchlaufzeiten, geringeres VIP-Aging und sowas, sehe ich dann auch, ob meine Maßnahmen, die ich getroffen habe, positiv oder negativ wirken.
Genau, und da finde ich es nochmal ein wichtiger Knackpunkt. Das, was Carsten ja gerade beschrieben hat, ist, dass man sozusagen auf die Daten guckt. Und während einer Retrospektive ist es nochmal wichtig, das ist kein Brainstorm für super Ideen, wie man den Prozess verbessert, sondern eigentlich ist es so gestrickt, dass man in die Analyse geht, was verursacht jetzt bestimmte Probleme im Prozess. Ne? Ich kenne das ganz oft, dass die Leute super motiviert sind und hauen da einem die besten Vorschläge um die Ohren. Allerdings lohnt es sich vorher nochmal wirklich, die Wurzel allen Übels zu analysieren, weil man manchmal, wenn man etwas tiefer schaufelt, als nur an der Oberfläche rumzukratzen, man sehr interessante Effekte dort finden kann. Und dann sind die Maßnahmen vielleicht lokal, wären sie eine tolle Verbesserung gewesen, hätten aber global das Problem gar nicht behoben. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man die Retro nicht mit einem Brainstorm für tolle Ideen verwechselt, sondern da wirklich in die Analyse geht. Ne? Und die Daten sind dann dein Freund, die helfen dir dabei. Ne? Je mehr Daten du hast, desto besser kannst du in die Analyse gehen.
Genau, ganz wichtig aber hier, überlegt, welche Art von Retro ihr macht. Macht ihr eine Team-Retro, also auf Zusammenarbeitsebene, oder macht ihr eine System-Retro oder eine Service-Retro auf der Ebene des Services? Das sind schon Unterschiede. Prozesses, ne? Des Prozesses, ja. Das sind schon deutliche Unterschiede. Und Kanban ist ein evidenzbasiertes Modell. Das heißt, die Zahlen, die ihr aus euren Systemen rausbekommt, wenn ihr ein manuelles Board habt, habt ihr die Zahlen hoffentlich auf euren Karten stehen, wie Durchlaufzeit, wie Bearbeitungszeiten, wie Liegezeiten und so weiter. Bei der Arbeit mit Software, wir haben mal über Kanbanize gesprochen, wir haben auch schon über Jira gesprochen, da bekommt diese Daten ja deutlich leichter zusammengestellt und da seht ihr dann auch deutlich schneller in der Software, ob das, was ihr euch in dieser Service-Retro überlegt habt, auch wirklich funktioniert. Und auch hier gilt, wenn was nicht funktioniert, wird es wieder verändert. Ja? Schönes, agiles Beispiel. Ne? Also wir reagieren auf Veränderungen und nicht an dem, was wir geplant haben. Ja? So. Und das gilt für Kanban genauso gut wie für Scrum oder sonst irgendwas. Wobei ich bei Scrum halt weniger auf den Service gucke, weil ich da in der Produktentwicklung unterwegs bin für gewöhnlich oder in Projekten und weniger auf der Service-Dienstleistung.
Genau. Wohlgemerkt, mit Kanban kann man auch sehr gut Projekte steuern. Ne? Absolut. Nicht, dass ihr jetzt durcheinander kommt. Das heißt, nicht Scrum ist für Projekte und Kanban nicht, sondern ne, das sind einfach feine Unterschiede zwischen Scrum und Kanban und dem besten Einsatzgebiet, so würde ich es mal sagen. Ne?
Absolut. Haben wir schon eine Folge zu gemacht? Gott sei Dank. Schaut mal, sucht euch mal die Folge raus. Ja, also das war auch nicht die Aussage, ganz klar.
Genau, aber ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Heute ist euch nochmal ins Bewusstsein gerufen worden, aufbauorganisatorisches Team muss nicht das gleiche sein wie ein Service-Team, so können wir es mal nennen. Ne? Und auch Menschen, die für einen Service gemeinschaftlich verantwortlich sind, können vielleicht ein aufbauorganisatorisches Team auch sein. Aber meistens gehören beim Upstream und beim Downstream-Kanban noch andere Menschen in den ganzen Wertstrom mit rein. Genau, Carsten macht hier gerade ein witziges Gesicht. Oh Wunder, ja, das ist ganz oft so. Und da gilt es drauf zu achten. Und überlegt euch mal, seid ihr euch im Klaren, welchen Service ihr leistet und wer da alles zugehört. Das ist vielleicht eine nette kleine Gedankenhausaufgabe, oder Carsten?
Absolut. Und wenn ihr dann nicht Bescheid wisst, was ihr mit diesem Ergebnis machen sollt, dann fragt einfach Ina oder mich. Ganz einfach. Oder sucht euch andere Profis, die das, glaube ich, dann mit euch zusammen einordnen können und weiterverarbeiten können.
Genau, auch da ist manchmal der Blick von außen viel wertvoller als alles, was man selber in seiner Betriebsblindheit sozusagen sich erarbeiten kann. Manchmal lohnt sich das, von außen jemanden zu haben. Und wir freuen uns auch wie immer über angeregte Diskussionen und Kommentare. Und ihr findet uns auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing, Mastodon, glaube ich auch. Also Es gibt viele Kanäle. Schreibt uns einfach.
Am liebsten ruft uns einfach an oder schreibt uns einfach so. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit.
Hört wieder rein. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.